Herzlich willkommen bei Die Anwältinnen. Ich bin wieder unterwegs, wenn man so will, im Juristischen und habe die beiden Anwältinnen der Kanzlei Kieber Engelmeier bei mir. Das sind Dr. Susanne Kieber und Magister Nina Engelmeier. Hallo, danke für eure Zeit.
Hallo, wir sagen danke.
Hallo. Okay.
So, wollen wir mal so ganz, wieder mal so ganz pur an die Anfänge auch meiner Überlegungen, was jetzt Anwältinnen, Gerichte, Richterinnen, Rechtsprechung angeht. Da geht es doch eigentlich ursprünglich und auch dann individuell immer um das menschliche Urteilsvermögen, oder?
Jein.
Okay.
Es kommt drauf an, wie man so schön sagt.
Ja, genau. Ja.
Weil ja, man muss immer unterscheiden, das eine ist die Tatsachenebene, wo man den Sachverhalt feststellt, also der Richter dann auch, und das andere ist dann die rechtliche Beurteilung. Also es geht immer um zwei Ebenen, das juristische, rein juristische und vorher natürlich, welchen Sachverhalt wird zugrunde gelegt.
Aber jeder hat doch eigentlich immer eine individuelle Ausrede. Wenn der mir das nicht liefert, was ich zum Hausbau zum Beispiel, wir werden gleich vielleicht noch drüber sprechen, brauche, und der dann sagt, ja, was soll ich denn machen? Ich wurde ja auch nicht beliefert. Also gibt es da dann überhaupt eine Schuld?
Möglicherweise gibt es keine Schuld, aber dennoch eine Haftung. Also sind ja auch zwei verschiedene Sachen. Und da bietet eben die Rechtsordnung bestimmte Folgen, je nachdem, ob ein Verschulden vorliegt oder eben nicht. So wird das dann gelöst.
Und da gibt es ja auch unterschiedliche Fälle. Es gibt die Fälle, wo du im Gerichtssaal durch Vorlage von Urkunden eigentlich den Sachverhalt rückwirkend sehr gut feststellen kannst.
Okay.
Dann gibt es aber natürlich Verkehrsunfälle, wo wir derzeit noch zu wenig KI haben aus den Autos, wo wir dann nur die Erzählungen der Beteiligten haben. Und dann ist es natürlich sehr viel subjektive Sicht auch. Und da ist es natürlich schwerer, den Sachverhalt rückwirkend exakt festzustellen.
Also wenn wir keine juristischen Wickel wollen, sollten wir doch tunlichst durch unseren Alltag gehen und permanent mitschreiben, Notizen machen, weil es kann ja so unglaublich viel schiefgehen. Von der Fahrt zu meiner Baustelle hin bis zur Baustelle muss ich, wenn ich zum Beispiel Haus baue, die ganze Zeit dabei sein, Notizen machen, vielleicht sogar Videos, für den Fall, dass irgendwas vielleicht in 2 oder 3 Jahren dann passiert. Das geht doch nicht.
Das ist das Problem, es geht ihm nicht. Aber natürlich jetzt rein für die Beweissicherung wären manche Sachen sinnvoll.
Ja.
Aber in der Praxis geht es nicht. Und das hat man ja immer auch beim Autofahren. In Wirklichkeit, wenn ich nachher eine Strafe bekomme, weil ich zu schnell gefahren bin, weiß ich 2 Monate vorher nicht, bin ich jetzt wirklich schnell gefahren, muss mich halt auf das Bild und den Radar verlassen. Und uroft geht es ja gut, es ist ja nicht immer automatisch, dass immer was passieren muss, aber natürlich beim Hausbau ist schon so, dass die Erfahrung zeigt, da kann schon einiges schief gehen.
Also wir haben ja eine bewundernswerte Freundin, wir beide, die gerade gebaut hat für ihre Familie und es sich nicht hat nehmen lassen. Ich glaube, da hat sie sogar noch studiert, nicht? Am Ende des Studiums oder sie hat sich gerade…
es geht schon und gearbeitet nicht auch, also sie
genau.
Die Zeit rausgezwickt.
Um wirklich mehr oder weniger gefühlt, was sie so erzählt hat, Tag und Nacht auf der Baustelle zu sein, die erstens mal anzutreiben, was immer eine gute Idee ist, aber dann auch darauf zu achten, dass alles richtig, also du schaust gerade sehr ernst und nix, das ist wahrscheinlich das Optimum.
Ja, aber wie man sieht, selbst dann geht es nicht immer friktionsfrei, also selbst wenn ich das mache, kann ich nicht verhindern, dass ich dann trotzdem mit den Arbeitern oder so ab und zu Ärger habe, also
ja,
die Frage.
Also wir haben immer 2 Parteien vor Gericht, mindestens. Ne? Die einen behaupten anderen, die anderen haben Gegenargumente gegen Behauptungen. Und dann gibt es die dritte, nämlich die rechtsprechende Richterin zum Beispiel. Ja, das sind 3 Menschen mit 3 höchstwahrscheinlich sehr unterschiedlichen Formen, wie sie aufgewachsen sind, wie die Bildung war, und aber doch auch, und das ist ja, was Daniel Kahnemann in seinem letzten Buch, bevor er verstarb, auch ein ähnlicher Hit wie Schnelles Denken, Langsames Denken, beschrieben hat unter Noise, also Rauschen, dass viele die von ihnen untersuchten Gerichtsurteile aufgrund von persönlicher Befindlichkeiten an dem Tag, an dem die Verhandlung stattfindet, abhängig waren und dadurch unfassbare Unterschiede in der Rechtsprechung stattgefunden haben. Wie kommt das bei euch an?
Also erstens tue ich mir schwer, weil ich die Parameter dieser Untersuchungen nicht kenne. Ja? Ja. Also da fehlen mir die Informationen. Rein aus der Erfahrung denke ich mir, natürlich, wenn ein Mensch entscheidet, entscheidet ein Mensch. Aber die Rechtsprechung selber, die ist ja das, was dann aus dem Sachverhalt folgt. Und daher vorgelagert habe ich die Beweiswürdigung. Und natürlich, da entscheidet ein Mensch, so ist es aber auch gedacht, weil da stehen ja auch Menschen vor Gericht.
Ich meine, grundsätzlich sollte ein Richter natürlich objektiv entscheiden. Also das ist ganz klar. Hm. Aber ich glaube, wir alle kennen das, wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage. Hm. Es sagt dann eine Partei aus, der eine wird dir vielleicht sympathischer sein als der andere. Und all das wird natürlich, ich bin kein Richter, in der Entscheidungsfindung schon mitspielen. Und ob das denn immer das Richtige ist, ja,
bleibt
offen.
Ja, bleibt offen. Aber du, Nina, hast jetzt zum Beispiel gesagt, da fiel der Begriff sympathisch. Ja? Jetzt, du meine Güte, wir sind zum Beispiel wahrlich nicht alle attraktiv. Also ich bin der Abkacker an diesem Tisch jetzt, was das angeht. Ja? So, aber ich muss dann vielleicht auch vor Gericht, obwohl ich ein alter Knacker bin, der und von dem man auch weiß, oh, der hat hier schon mal das Maul aufgemacht und dort immer und so weiter. Das heißt, das Urteilsvermögen kann doch nie objektiv sein.
Also erstens hast du das Promi-Blues.
Ah, okay. Ist es eins?
Wird schon sein.
Okay.
Also es kommt natürlich darauf an, warum du jetzt vor Gericht stehst. Wenn du im Mord dort stehst,
ist Promi anders, vorbei.
Nicht wurscht sein, aber natürlich kommt es immer auch auf die Sache selber an, auf die Wichtigkeit und auf das, was davon abhängt, glaube ich.
Erlaubt mir, ganz kurz sehr persönlich zu werden. Gibt es eine, nennen wir es mal, Verhandlungsbanier, also ein Set von Kleidung, die ihr immer tragt, wenn es zur Verhandlung geht? Oder gibt es da auch Unterschiede zwischen engen Jeans und Chanel?
Ja, sicher gibt es Unterschiede.
Wirklich?
Jedoch bis zur Schminke. Also wenn ein harter Prozesstag ansteht, dann wird auch das Kampfgesicht reingeschminkt.
Ich habe mich ja erkundigt ein wenig über dich, Susanne Kieber. Und ich habe von, nicht repräsentativ, aber zwei, drei meiner Quellen haben mir gesagt, dass bei dir es öfter mal vorkommt, dass du schlicht und einfach unterschätzt wirst. Kann das sein? Und dass du dann plötzlich rausholst, die wirklichen Hammerargumente und sehr überzeugend bist, dass sich das umdreht und alle vor Ehrfurcht in deinem Sinne urteilen.
Also das, glaube ich, muss man die Nina fragen. Ich kann das nicht beurteilen.
Ich würde mal sagen, das Erste, was jemand schaut, ist immer mal das Auftreten, das Äußere.
Ja.
Ja. Und da ist natürlich die Susi jemand, der sympathisch wirkt, der nett wird, der freundlich wirkt.
Genau.
Und tatsächlich, sie kann schon bissig sein bei den Verhandlungen. Und ich glaube, das unterschätzen viele. Und dann ist aber das viel Wichtigere, ist im Endeffekt immer die fachliche Kompetenz. Und die Susi ist halt jemand, der sehr gern sehr spezialisiert arbeitet. Und dann ist immer die Frage, wen hat man als Gegenüber? Und da kann man enorm punkten. Und das gefällt dann natürlich auch den Mandanten.
Gegenüber heißt das jetzt die Staatsanwälte?
Wir machen ja wenig Strafrecht, deshalb das weniger, sondern eher halt wirklich auch zivile Anwälte.
Okay, und da sind halt dann die sogenannten gegnerischen Anwälte Anwältinnen, die zu überzeugen sind.
Na, nicht zu überzeugen, sondern den Richter zu überzeugen, dass der andere keine Ahnung hat.
Jawohl.
Und nur weil es dem Mandanten gefällt, heißt es noch immer nicht, dass es dem Richter gefällt. Aber manchmal will man halt auch gegenüber dem Mandanten punkten.
Ja.
Und ja, das Auftreten macht es aus.
Und auch der Mandant, es gibt verschiedene Kategorien. Manche wollen das und brauchen das und das merkst du dann auch.
Ja.
Und andere wollen das eh nicht. Denen ist lieber, alles ist ruhig. Und es gibt auch Richter, die hassen das, wenn Anwälte total narrisch werden und ausflippen, weil sie solche Kollegen haben. Da geht es dann gar nicht mehr um die Sache, sondern das wird dann ein komisches Theater, also wirklich ein Theater, muss man auch sagen. Mhm. Im Strafverfahren ist das durchaus üblich, im Zivilprozess nicht, aber auch da gibt es Kollegen, die sehr cholerisch sind und wo also, man dann nur sitzt und sich denkt, mhm.
Also emotional?
Emotional.
Wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, geht es um die Dosierung der Emotionalität im Vortrag?
Ja.
Kann man das vorbereiten oder ist man so unterwegs, wie man unterwegs ist?
Also vorbereiten glaube ich nicht, dass man es kann, aber man kann natürlich an sich arbeiten und dann schauen, dass man das dann wieder eindämmt, weil wenn man sieht, das wird jetzt, also wenn dann der Richter mal sagt, okay, wird jetzt unterbrechen, bis sich die Gemüter wieder beruhigt haben,
ja,
dann
weiß man, okay. Ja, okay, das war jetzt too much. Ja, ja, genau. Okay, ich traue mich jetzt mal eine No-Nah-Frage zu stellen. Sind Frauen da im Vorteil?
Nein.
Ah, nicht?
Warum sollten sie?
Weil man ihnen mehr glaubt, weil man...
Nein.
Nein?
Ich glaube eher, dass wir Frauen teilweise ja zu zurückhaltend sind. Also es sind dann eher die Männer, die mal aufbrausend sind, im Verhandlungssaal okay. lauter sind. Aber genau das ist eben das, was die so... Ich will jetzt nicht sagen, die Susi schreit oder so, aber sie kann dann auch halt einmal deutlich sagen, warum sie da sitzt, warum sie der Ansicht ist, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und mit dem rechnen halt viele nicht. Und das ist aber auch eine Art der Emotion.
Ja.
Es gibt ja ganz viele Emotionen.
Ja.
Oder ich mache eben viel Familienrecht. Im Familienrecht ist es so, dass ja die Parteien schon so emotional sind. Da geht es dann eher oft um die Emotionen rauszunehmen, aber dann trotzdem im richtigen Moment dem Mandanten zu sagen, ich verstehe dich. Und da kann ich jetzt auch mal emotional werden.
Wenn du der Mandantin sagst, ich verstehe dich, dann passiert das ja nicht vor Ort während der Verhandlung, sondern du bereitest uns vor. Generell gesagt, sollen wir euch den Job überlassen oder sollen wir uns auch mal melden?
Uns den Job überlassen, weil wir sagen eh, wenn sie sich melden sollen. Also
okay.
Das ergibt sich ja aus der Situation und man muss mit dem Richter, also man muss abklären aus der Situation, will der Richter jetzt, dass da was direkt kommt vom Mandanten oder will er, das ist auch ganz verschieden, auch bei der Gutachtenserörterung in so einem Fall. Manches Mal darf der Klient selber Fragen stellen, manchmal will das aber der Richter gar nicht, da muss dann der Klient mir sagen und ich stelle dann die Frage, wie so bei der stillen Post. Das kommt auf die Situation an und das müssen wir wissen und wir signalisieren es dann dem Mandanten.
Aber wir Klienten sind ja gemeinhin oder generell ahnungslos, nicht? Weil es geht ja um Juristerei. Gut, es kommen auch wahrscheinlich studierte Juristen, um sich von euch vertreten zu lassen. Warum passiert das denn? Wozu brauchen die euch?
Weil nicht jeder Jurist vor Gericht vertreten darf.
Und vor allem sich in eigener Sache zu vertreten, das muss man sich immer gut überlegen.
Schon?
Ja, das machen wir, also machen wir auch nicht.
Weil? Jetzt will ich es aber wissen.
Na, weil genau da dann die Emotion auch wieder ein Thema ist. Also ich glaube, man braucht immer jemanden, der es etwas objektiver sieht und der dann vielleicht sagt, so, und jetzt konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Dich stört vielleicht das, aber wesentlich, um jetzt einen Prozess zu Erfolg zu erreichen oder um das zu erörtern, ist jetzt dieser und jener Punkt. Und da ist jemand, der nicht direkt beteiligt, ist einfach, glaube ich, besser.
Es geht ja nicht immer darum, sagen wir mal jetzt, Recht zu behalten, jemanden vollkommen sauber zu waschen, sondern ich kann mir vorstellen, naiv wie ich bin, dass ihr auch manchmal Fälle bekommt, wo ihr ganz klar wisst, ui, das ist wirklich schlecht gelaufen für meine Mandantin und da muss ich jetzt was, Schadensbegrenzung, ist das richtige Wort oder ist es so, betrieben werden?
Reden wir jetzt nach dem Prozess oder vor dem Prozess?
Vor dem Prozess.
Ja, sicher.
Ne? Wird das dann offen behandelt? Sagst du dann, hören Sie mal zu, Herr Göbel, das sieht jetzt wirklich schlecht für Sie aus, aber wir versuchen alles, um...
Immer noch das Beste retten.
Also kein lebenslänglich kriegen.
Ja, sicher.
Ja? Sind wir nicht alle, wenn wir uns an euch wenden und wenn sozusagen mal schon dieser Punkt, dass es... gerichtsfähig oder anhängig wird, sind wir nicht alle maßlos von unserer Unschuld immer überzeugt? Also gerade zum Beispiel Familien, Scheidung etc.
Also es geht ja nicht immer um Unschuld. Ja, also ich glaube, im Familienrecht ist es wieder ein bisschen ein eigenes Thema. Da natürlich, da versucht man immer die Schuld beim anderen zu finden. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wir uns im Vorhinein halt überlegen, wie sind die Standpunkte. Und unser Job ist ja dann auch die Aufklärung gegenüber dem Mandanten, zu sagen, ja, das wurde mündlich besprochen. Also ich bin jetzt nicht im Familienbereich, aber ich habe gerade an was anderes gedacht.
Okay.
Aber das haben wir halt sehr oft, dass sie sagen, das haben wir vor dem Vertragsabschluss mündlich besprochen. Das war vereinbart, das wusste das Gegenüber. Aber es wurde verabsäumt, es schriftlich festzuhalten. Und dann ist halt einmal im ersten Moment definitiv die andere Partei bevorteilt,
ja,
weil es zählt mal das, was schriftlich vereinbart worden ist, wenn es einen schriftlichen Vertrag gibt. Und dann ist es die Frage, wie können wir das beweisen, dass zusätzlich etwas Mündliches vereinbart worden ist. Und da fühlen sich natürlich die Mandanten oft super sicher, nein, und ich weiß, und es war sogar jemand dabei. Aber das heißt halt noch immer nicht, dass man den Richter tatsächlich überzeugen kann.
Also, wenn ich dir zuhöre, Nina, dann gehe ich davon aus, wann immer es aber auch nur 1% Unsicherheit gibt vorher, verlasse ich mich nicht auf das gesprochene Wort, auf die unschriftliche Vereinbarung. Und das wiederum erinnert mich daran, dass mir mal ein kluger Mann sehr früh in meinem Leben gesagt hat, es gibt nur zwei Möglichkeiten, mit Freunden Geschäfte zu machen. Das eine ist gratis, da kann nichts passieren, du willst gar nichts, du erwartest auch nichts, du machst das, oder gar nicht. Ist da was dran?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, mit Freunden muss man sehr gut im Vorhinein ausmachen, was wird erwartet, ja, wird was verrechnet, wird nichts verrechnet. Also das ist wirklich ganz wichtig, sonst kann das zu sehr großen Unstimmigkeiten führen, die man natürlich nicht will.
Was mich jetzt total fertig macht, weil ja doch die Freundschaft, das ist meine persönliche Einschätzung schon seit einiger Zeit, die früher mal als Wert gegolten hat und auch gelebt wurde, ist ja jetzt ersetzt durch sogenanntes Networking, nicht? Die bezeichnet man ja auch so laissez-faire als Freunde. Und dieses Network, diese Freundschaften sind ja dazu dezidiert ausgesucht, um gegenseitig Geschäfte zu lukrieren. Ist es da eurer Erfahrung nach wirklich so unangenehm, wie mir es zum Beispiel wäre, jetzt mit Freunden Verträge zu machen? Deshalb, ach, wir kennen uns seit 40 Jahren und so weiter.
Ich glaube, deshalb differenziere ich immer zwischen Bekannten und Freunden.
Okay, ja.
Weil eben aus dem Grund, dass haarig werden kann. Also ich sehe diese Geschäftsfreunde nicht als meine engen Freunde. Mit ganz engen Freunden sollte man sich wirklich überlegen, wie man geschäftlich.
Dürft ihr zum Beispiel Verwandtschaft, Familie vertreten? Ist das ratsam?
Wieder klassische Antwort, das kommt drauf an. Also wenn ich jetzt was Versicherungsrechtliches habe und ich weiß einfach, die Susi ist die Spezialistin, hätte ich kein Problem, wenn in meiner Familie da was auftaucht, dass die Susi da die Vertretung übernimmt.
Okay.
Teilweise haben wir jetzt sogar schon Einschränkungen, das betrifft jetzt Erbrecht zum Beispiel. Da gibt es jetzt schon gesetzliche Änderungen, dass ich zum Beispiel kein Testament mehr und mit unterschreiben dürfte, wo die Susi in irgendeiner Art involviert ist oder wo ihre Familie involviert ist. Das war vor einiger Zeit noch kein Thema, weil ich bin ja nicht befangen eigentlich in dem Sinn, aber da gibt es jetzt Gesetzesänderungen, dass ich da auch nicht mehr tätig werden darf. Also,
hochinteressant, da muss es ja einiges gegeben haben, dass das ausgelöst hat.
Ja, die Anwälte haben andere Rechte bekommen, darum hat man sie in anderen Bereichen wieder eingeschränkt.
Also sie haben nichts angestellt, sondern es war ein reines Lobbyismus-Thema, glaube ich, so kann man das bezeichnen.
Und zwar emotionaler Lobbyismus, wenn man so will, oder?
Um eine andere Berufsgruppe nicht zu benachteiligen.
Ah, okay, okay. Ja, kryptisch, wie ihr nun mal so seid, ja, werde ich darauf jetzt auch nicht weiter eingehen. Aber was mir gerade selber aufgefallen ist, es entwickelt sich ständig, nicht? Also Gesetz ist noch lange nicht Gesetz übermorgen. Werden verändert, werden verbessert. Manchmal auch, wenn ich euch zuhöre, nicht unbedingt zum Besten.
Genau, dann wird es wieder korrigiert.
Ja.
Ja.
Und dieser Work in Progress, ist das eigentlich eine gute Sichtweise auf die Rechtsprechung, auch für uns als Klienten?
Na, ich glaube, da muss man eben die Rechtsprechung wieder und die Gesetzgebung trennen. Also ich bin kein Fan dieser Überregulierung, die wir meiner Meinung nach haben.
Mhm.
Die Rechtsprechung muss sich halt dann immer an dem orientieren, was gerade da ist.
Also wenn ich zum Beispiel an Familienrecht denke, dann fühle ich mich ja als betrogener Ehemann hundertprozentig im Recht. Wenn dann aber die betrügende Ehefrau vor Gericht mal so ablässt, wie ich mich aufgeführt habe zu Hause, ja, dass es da dann menschlich nachvollziehbar sehr wohl ein großes Defizit gegeben hat, das halt dann woanders sieht die Sache schon wieder ganz anders aus.
Absolut. Und genau das macht es ja wieder schwer, weil das sind Fälle, wo wir nicht anhand von Unterlagen in den meisten Fällen herausfinden können, wie war es, sondern die schildern persönlich, was ist zu Hause abgelaufen, wie war der andere. Und der Richter oder die Richterin muss dann herausfinden, seit wann ist die Ehe eigentlich unheilbar zerrüttet? Wann war dann der Fehltritt der Frau?
Und da glaube ich, ist es auch gut, dass Menschen entscheiden, weil wenn ich jetzt nur einen Algorithmus drüber rennen lasse über ein Protokoll, wo eine Ehefrau schildert, was halt war, dann fehlen ja diese Emotionen, wie sie es sagt. Und es fehlt das, wie sie reinschaut und ob man diesen Schmerz, den sie hat, auch spürt, den liest man nicht. Den kann man ja nur in der Verhandlung erkennen. Natürlich kann auch wer sehr gut schauspielen, aber grundsätzlich, sage ich mal, sind die Richter schon gut geschult, da auch das zu erkennen. Und deshalb finde ich eigentlich gut, dass das System so ist, dass da Menschen entscheiden.
Wenn du sagst geschult, wie habe ich mir das vorzustellen? Kommen da Schauspieler in die Uni und spielen Szenen vor, damit die üben können, dem zu widerstehen oder nicht?
Das
weißt du das?
Weiß ich nicht.
Wie lernen die das?
Naja, auf der Uni, können wir mal sagen, ist relativ wenig in diese Richtung. Also auch das ganze Thema Verhandlungstaktik, wie stellen wir die richtigen Fragen oder gute Fragen, das fehlt uns in der Ausbildung total.
Ha.
Genau, das muss man sich dann selber aneignen. Also ich fahre auch zum Beispiel nach Deutschland auf Fortbildung, wo genau die Sachen, wie erkenne ich das? Und bei deutschen Richtern weiß ich sehr wohl, dass die entsprechende Schulungen haben und Angebote, wie erkenne ich, ob jemand lügt oder nicht.
Wow.
Also da gibt es durchaus was und ich bin mir auch sehr sicher, dass es auch in Österreich so ist.
Ja,
ich kann mal einen Richter einladen.
Ja, ja, super Idee. Ja, absolut, ne? Und den könnt ihr dann grillen vor Ort. Ja. Aber seht ihr, ohne dass wir es wollten, weil ich habe ganz andere Themen für mich jetzt vorbereitet, haben wir jetzt mehr oder weniger den ganzen Podcast über Emotion gesprochen. Emotion in der Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit ist ja schon mal eine Emotion, oder? Ist ein Gefühl.
Ja, und vor allem subjektiv.
Ja.
Kannst objektiv so sicher nicht greifen.
Also, das heißt, es gibt auch keine objektive Gerechtigkeit, aber es gibt ein objektives Recht.
Genau, ja.
Aber das ist ja absurd, oder?
Also ich glaube, im Endeffekt wird es sicher Fälle geben, wo man eindeutig sagen kann, okay, man kann es nach- oder rekonstruieren. Es war definitiv so und dann wird das schon hoffentlich auch wirklich gerecht entschieden sein. Aber es gibt eben genug Fälle, wo das nicht geht.
Wow. Wie geht ihr damit um, wenn wir schon über Emotionen sprechen? Wenn ihr eine Klientin hattet, die ihr hundertprozentig versteht, von deren Unschuld, um es mal so zu sagen, oder dass sie gewinnen soll, ihr überzeugt wart und das Ganze geht furchtbar schief, sie wird verurteilt. Wie geht man dann damit um? Müsst ihr euch da so eine dicke Haut irgendwie aneignen?
Also man gleicht einmal die Tür zu, wenn ihr ganz leicht kommt. Und ist sich einmal angefressen, weil man ja trotzdem man will da ja wirklich genau das erreichen, was man auch die ganze Zeit sagt. Aber da bin ich eben bei dem Thema, dass man vorher die Klienten auch vorbereiten muss. Ich habe mir echt abgewandt, Prognosen abzugeben, weil ich eben nicht der Richter bin. Und das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe, dass wir das vorher auch sagen. Wir wissen nicht, wie es ausgeht und es kann immer passieren, dass es zu einem ungerechten Urteil kommt und dann halt schaut, wie kann man da jetzt noch eben vielleicht doch mit einem Vergleich noch, wenn man sieht, es geht jetzt, ist vielleicht doch noch irgendwas retten.
Und es gibt ja auch ganz viele Fälle, wo wir es im Vorfeld wirklich gar nicht sagen können. Also wenn ich dann das Sozialrecht denke, da kommen Personen zu mir, die sagen, ich bin derzeit oder generell nicht mehr in der Lage, berufstätig zu sein.
Okay.
Dann wird gerichtlich überprüft, ob diese Aussage stimmt oder nicht stimmt. Und das machen Sachverständige. Das heißt, da entscheidet jetzt auch ein Richter nicht völlig subjektiv, sondern der Richter sagt, diese und jene Erkrankungen wurden vorgebracht. Das heißt, wir brauchen diesen und jenen Facharzt. Und anhand der Gutachten wird die Entscheidung getroffen. Und da habe ich halt immer wieder genug Mandanten, die mir unzählige Unterlagen und Urkunden geben von ihren eigenen Ärzten, wo die eigenen Ärzte festhalten, ist nicht arbeitsfähig, geht nicht, ist den Krankenstand zu schreiben. Und okay. Dann gibt es das Gerichtsgutachten, wo der Gerichtsgutachter reinschreibt, ist nicht verständlich, ist arbeitsfähig.
Wow.
Und das ist, sind halt schon interessante Fälle, weil das kann ich dann, ich bin kein Mediziner, ich kann es nicht erklären, warum schreibt der eigene Arzt, ich bin nicht arbeitsfähig und der Gerichts-SV sagt, du bist arbeitsfähig und du wirst diesen Prozess verlieren, weil das ist dann die Conclusio, wenn das so drinnen steht.
Nun wissen wir ja gerade von Medizinern und Medizinerinnen, dass sie unglaublich empathisch sein sollten, sage ich mal. Es gibt auch ein paar harte Knochen darunter, aber im Zweifelsfall sind sie für die Patientin. Das heißt, sie sind schon mal voreingenommen, nicht? Davon ausgehend könnte man sagen, oh, wenn ich jetzt hier so einen Attest sehe, muss ich das nicht unbedingt glauben. Sie will halt, dass es ihrer Patientin gut geht. Das heißt, in der, wie würde man das nennen, in der Prämissenphase, auf der dann verhandelt wird, versucht man so objektiv wie möglich zu sein, auch durch den Einsatz von Gutachter und Gutachten.
Genau, deshalb holt das Gericht ein Gutachten.
Mhm. Die haben eigentlich eine unglaubliche Power, ne?
Ja, ja.
Also werden die in irgendeiner Weise überprüft, durchleuchtet?
Naja, die müssen ja uneingetragen sein als Sachverständiger, schon gewisse Referenzen aufweisen. Also man wird ja nicht so leicht Sachverständiger, man muss sich...
Genau, also da gibt es einfach gewisse Hürden, die zu erfüllen sind, damit man in die Sachverständigenliste aufgenommen wird. Und es ist schon auch so, wenn... ein Richter dann sieht, dass das Sachverständigengutachten vielleicht nicht richtig war, werden die halt zukünftig nicht mehr bestellt werden. Also da, das haben schon in der Richter in, oder die Richter in der Hand, wie häufig Sachverständige bestellt werden.
Okay, also wenn die schlimm sind, können sie ihren Job verlieren?
Die haben eh meistens alle ihre Profession und machen okay. Das zusätzlich.
Ah.
Aber ich hatte einen Fall, einen zumindest, wo dann der Richter das Honorar nicht zugesprochen hat.
Das geht?
Ja.
Der war so schlimm, dass er keine Kohle bekommen hat für seinen Job.
Er hat einfach die Fragen des Gerichts nicht beantwortet oder so, dass es wirklich niemand verstanden hat. Und dann hat das Gericht gesagt, nein, das, was verzeichnet wurde, ist in dem Umfang definitiv nicht gerechtfertigt und hat die Kosten nicht zugesprochen.
Hat der sich dann eine Anwältin genommen?
Da war ich dann nicht mehr involviert.
Okay. Aber heftig, ne? Mhm. Ist ja ein Reputationsverlust sondergleichen, oder? Okay, mir raucht jetzt, wie wahrscheinlich Ihnen zu Hause, die Sie uns zuhören, auch ein wenig der Schädel, aber es lohnt sich, dieser weiße Rauch, der da passiert. Aber ich stelle fest, die Emotion ist ein Teil des menschlichen Daseins und kann und wird auch niemals ausgespart sein können im Juristischen. Völlig unmöglich. Ja? Sie ist aber gleichzeitig nicht die Basis, auf der alles stattfinden darf.
Richtig, wobei es natürlich jetzt im Strafrecht, wo ich Geschworene habe, noch mehr Rolle spielt als jetzt im Zivilrecht oder im, wo Einzelrichter sind. Aber so.
Weil Menschen manipulierbar sind.
Natürlich.
Ja.
Aber andererseits macht das ja auch gerade die Menschen aus, dass man Emotionen haben.
Und vor allem drum, glaube ich, sind ja auch die Verhandlungen in den verschiedenen Rechtsgebieten unterschiedlich. Also im Strafrecht habe ich schon auch ein schriftliches Vorbringen, aber ist vor allem die mündliche Verhandlung das Essentielle, dass sich der Richter, dass sich die Chefen oder die Geschworenen ein Bild machen können. Da wird alles mündlich von vorn bis hinten nochmal durchgegangen. Im Zivilprozess ist die Basis mal das schriftliche Vorbringen.
Ah.
Und dann wird geschaut, wem brauche ich im Beweisverfahren, wer muss einvernommen werden, welche Zeugen höre ich mir konkret an.
Und es kann auch wirklich sein im Zivilrecht, dass das Sachverhalt völlig unstrittig ist und es nur um die Frage ist, wie ist dieser Sachverhalt jetzt juristisch auszulegen, weil es zum Beispiel noch keine Judikatur dazu gibt.
Gibt es das? Gibt es Fälle, wo es noch keine Judikatur gibt?
Ja, ja. Also an dem Versicherungsrecht kommt das auch immer wieder vor. Wie lege ich jetzt einzelne Klauseln oder so aus? Also das kommt vor.
Versicherungsrecht. Nein, ich mache diese Box der Pandora heute nicht auf, wiewohl da gibt es einiges zu sagen. Aber wenn Sie, die Sie uns jetzt aufmerksam zugehört haben, da sehr wohlwollend, dass ich jetzt meine Anwältin hier mal in einem Podcast grille, was so Versicherung und so weiter angeht, dann machen wir das natürlich. Da haben die keine Chance. Da müssen Sie, sind quasi von Gericht dazu verurteilt, diese Podcasts zu machen und uns alle aufzuklären. Abschlussfrage. Dieses Recht, für das ihr euch ja irgendwann mal brennend und leidenschaftlich interessiert und entschieden habt, als Beruf, ja, hat das schon mal auf euch eine derartige Enttäuschung ausgeübt, dass ihr das im Nachhinein in Zweifel gezogen habt, so wie ich sehr, sehr oft in Zweifel gezogen habe, was ich da auf dieser Bühne mache, warum ich das mir überhaupt antue und so weiter. Weil die Höhepunkte, wenn es lebend ist, wenn man gewonnen hat und Menschen auch glücklich gemacht hat, Klienten, die sind ja, also da wisst, das ist ja auch okay, das ist plus minus null, das, darum geht's ja. Was ist mit der Enttäuschung?
Also ich glaube, sie spornt eher an, dass man dann doch noch versucht, mit diesen Ergebnissen, die die Gesetzgebung teilweise liefert, halt das Beste rauszuholen und vielleicht auch manches Mal Sachen dann doch durch die Rechtsprechung abzuändern.
Zusatzfrage A, Nina, habt ihr manchmal das Gefühl, dass auch ihr euren Teil dazu beiträgt, dass das Recht besser wird oder die Rechtsprechung besser wird?
Oh ja, also ich glaube, die Rechtsprechung besser wird, da müssen wir halt immer ganz raufgehen. Das kommt jetzt nicht in so vielen Fällen vor, aber es kommt vor. Und ja, also manchmal gibt es auch OGH-Entscheidungen, wo man dann durchaus sieht, da schließt sich das Gericht unserer Ansicht an und unserer Argumentation an und dann sind das schöne Erfolge.
Und dann fliegen nicht die Türen, sondern die Korken.
Ja, genau.
Super. Danke euch. Das war sehr, sehr spannend. Ich hätte nie gedacht, dass das diesen Weg geht. Aber ja, und ich schließe ab, indem ich sage, ich glaube schon. Das ist jetzt ganz individuell, dass ich von Frauen besser vertreten werde, zumal ich jetzt erfahren habe, wie viel Emotion wirklich in dieser Rechtsprechung ist. Ja? Danke euch für eure Emotion, freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, wir uns auch. Danke.
Ciao, ciao.